Herzlich willkommen zu Der politische Blick, dem Videopodcast des Divan Center Think Tanks. Mein Name ist Darius Hofmann und ich werde heute wieder zusammen moderieren mit meinem Kollegen Ewald König. Und als Teil des Divan, das arabische Kulturhaus, ist es wie immer unser Anspruch, alle Gespräche auf Deutsch und Arabisch zur Verfügung zu stellen. Deshalb können Sie auch für dieses Video wieder arabische Untertitel aktivieren. Und unser heutiger Gast ist der Nahost-Experte, Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Daniel Gerlach. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Daniel Gerlach studierte in Hamburg und Paris Geschichte und Orientalistik und war nebenbei auch immer wieder journalistisch tätig. 1999 gründete er zusammen mit weiteren Studenten das Magazin Zenit, dessen Chefredakteur er seit 2012 ist. Zudem verfasste er einige Bücher, darunter im Jahr 2022 Die letzten Geheimnisse des Orients, meine Entdeckungsreise zu den Wurzeln unserer Kultur, ein Buch, das er auch hier im Divan vorstellte und das in mehreren Dokumentationen auch verfilmt wurde. Außerdem veröffentlichte er unter anderem das Buch Die doppelte Front, die Bundesrepublik und der Nahostkonflikt von 1967 bis 1973. Herr Gerlach, man kann also anhand Ihrer Publikation, anhand Ihres Lebenslaufs auch so sehr gut, wie ich finde, Ihren journalistischen Ansatz erkennen. Also, dass Sie politisch, historisch, also kulturwissenschaftlich sich den verschiedenen Themen des Nahen Ostens nähern. Und hinzu kommt, dass Sie ja auch sehr gut in der politischen Szene vernetzt sind, insbesondere in Berlin. Sie sind häufiger Gast in Talkshows. Und daher geht meine erste Frage auch in diese Richtung. Also jetzt liegt die Bundestagswahl erst wenige Wochen hinter uns. Mhm. Was bedeutet ein Kanzler Merz, eine CDU-Regierungspartei, für die deutsche Nahostpolitik? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich glaube, heute wurde ja in politischem Berlin darüber diskutiert, ob nicht wir vielleicht unseren Haushalt komplett ändern müssen, ob wir nicht ein Sondervermögen von mehreren hundert Milliarden aufnehmen wollen. Und es scheint zwischen den Koalitionsparteien, zwischen SPD und der CDU, CSU, zumindest denen, die sich als Koalitionsparteien hier wahrscheinlich abzeichnen, einen Konsens zu geben. Mhm. Wenn man sich die Ankündigungen des Oppositionsführers Merz in den vergangenen Wochen anhört, dann war das ja eigentlich so ziemlich das Gegenteil davon. Insofern würde ich jetzt nicht ausschließen, dass auch nahostpolitisch wir etwas anderes bekommen als das, was in den letzten Wochen von Merz angekündigt wurde. Die CDU-Nahostpolitik ist vielleicht jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich habe schon den Eindruck, dass Herr Merz sehr deutlich gesagt hat, was zumindest den Nahostkonflikt, also den israelisch-palästinensischen Konflikt, die Palästina-Frage betrifft, was da seine Prioritäten sind. Er hat unter anderem den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu eingeladen nach Berlin, hat es auch nochmal bestätigt, dass er das getan hat, hat gesagt, er werde Mittel und Wege finden, dafür zu sorgen, dass er nicht verhaftet wird, also dass der Strafbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs nicht umgesetzt wird. Zumindest das Letzte ist die Interpretation. Er hat mehrfach angekündigt, dass seine Solidarität und seine Partnerschaft mit Netanyahu, mit der israelischen Regierung, unverbrüchlich ist. Und das ist natürlich etwas, was für die Palästinenser und auch für große Teile der arabischen Welt keine besonders erfreuliche Nachricht ist und nach einer sehr einseitigen Positionierung klingt und nach einem nicht sehr hohen Interesse daran, eine Friedenslösung im Nahen Osten zu finden, die auch gerecht ist. Aber wir haben es dann nachher mit politischen Realitäten zu tun. Wir werden es wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wir ein SPD-Außenministerium bekommen. Vielleicht versucht auch die CSU, sich das Auswärtige Amt zu schnappen. Kann ich nicht genau sagen, aber man muss schon davon ausgehen, dass natürlich in so einem Koalitionsgefüge dann nicht alles so läuft, wie Herr Merz das im Vorfeld angekündigt hat. Warum er sich so festgelegt hat, das ist eine Frage, über die man hinlänglich diskutieren kann. Aber ich denke auch jetzt, es gibt andere Realitäten und es gibt zum Beispiel, können wir noch drüber sprechen, den Einfluss der Golfstaaten, Ägyptens, auch anderer Akteure im Nahen Osten, mit denen die CDU eigentlich traditionell gute Beziehungen hat, beziehungsweise an guten Beziehungen interessiert ist. Und das könnte sich dann eventuell überschneiden, beziehungsweise auch kollidieren mit der Haltung, die Herr Merz bisher angekündigt hat zum Thema Israel und Palästina.
Aus dem politischen Berlin hört man so Gerüchte, dass Merz wesentlich außenpolitischer agieren wird als sein Vorgänger und sich viel mehr um Außenpolitik kümmern werde als um die Innenpolitik. Halten Sie das für möglich und halten Sie dadurch auch für wahrscheinlich, dass er seine Sicht auf den Nahen Osten ein bisschen relativiert?
Das halte ich für möglich. Ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass Herr Merz außenpolitisch erfahren ist. Er hat ja noch nie irgendein Regierungsamt gehabt, spricht gut Englisch, hat auch einen sehr europäischen Blick, hat ja auch dann gleich mit seinem Besuch in Frankreich demonstriert, dass er wirklich die Zeichen der Zeit dahingehend erkannt haben will, dass man jetzt europäisch handeln muss. Hat sich sehr dezidiert, auch anders als früher, zum Trump-Lager, zu Trumps Verhalten, zu Trumps Äußerung verhalten. Bis auf das Thema Gaza, das hat er eben nicht kritisch kommentiert, aber ansonsten hat er sich ja auch über diese fragwürdige Szene, die sich da vor einigen Tagen im Weißen Haus mit Präsident Zelensky abgespielt hat, auch geäußert, auch sein Befremden darüber zum Ausdruck gebracht. Das kann schon sein, dass er sich außenpolitisch stark engagieren wird, dass er mehr Außenpolitik als Innenpolitik betreiben wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat noch kein Bundeskanzler vorher getan, jedenfalls nicht, seit ich mich mit einer Ostpolitik beschäftige. Natürlich, wenn wir uns mit der Ukraine auseinandersetzen und den ganzen Themen mit der Energie und Industrie und Außenwirtschaft und so weiter zu tun haben, dann ist natürlich die Außenpolitik ein wesentlicher Faktor. Interessant wird sein, inwiefern die CDU dann tatsächlich ihre Ankündigung wahrmacht, die sie ja immer wieder auch geäußert hat, einen nationalen Sicherheitsrat einzuberufen, der sich sowohl mit sicherheitspolitischen als auch mit migrations- und außenpolitischen Fragen beschäftigen würde. Und das würde ja eine ganz neue Dynamik ergeben. Wir haben ja bisher die Situation unter Scholz und Baerbock gehabt, eigentlich ganz traditionell, das Auswärtige Amt wollte Außenpolitik machen, das Kanzleramt hat sich die ganzen Dossiers an sich gerissen. Es entstand dann der Eindruck, die Außenministerin reist viel durch die Gegend und führt viele Gespräche, letztendlich kann sie aber keine Entscheidung treffen. Das hat sich gerade bei dem Thema Israel-Gaza sehr deutlich gezeigt, dass da der Bundeskanzler wirklich die Hand drauf gehalten hat. Viele Initiativen, wie beispielsweise das Verhalten der Deutschen zum Thema internationaler Gerichtshof, internationaler Strafgerichtshof, also die Diskussion über die Genozidkonvention, die Haftbefehle gegen Netanyahu, Garland und die Hamas-Führung. Da ist der Kanzler offensichtlich ja persönlich interveniert, so wie ich das verstanden habe, und hat gesagt, wir müssen uns dazu verhalten, insbesondere beim Internationalen Gerichtshof, obwohl eigentlich ja keine objektive Notwendigkeit dazu bestand. Da hat man schon gesehen, inwiefern der Bundeskanzler und die Kammeria, die ihn da umgegeben hat in außenpolitischen Fragen, ein sehr kleines Team, einfach immer wieder reingegangen ist und Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht im Auswärtigen Amt anders gefallen wären. Werden wir sehen. Also wenn wir es jetzt mit einer starken SPD im Außenamt zu tun bekommen, wo eine starke SPD sitzt, die auch ihre Pfründe mit Ansprüchen verbindet, die verteidigt, die eben auch sagt, wir lassen uns in außenpolitischen Fragen hier nicht die Butter vom Brot nehmen, dann wird es natürlich deutlich schwieriger, diese Linie umzusetzen.
Wir sind ja unter uns, haben Sie schon Gerüchte gehört, wer von der SPD in Frage kommt?
Für das Amt des Außenministers?
Ja.
Gerüchte habe ich keine gehört, wahrscheinlich wenn dann die gleichen wie Sie. Es wird ja darüber diskutiert, ob Herr Klingbeil das selber gerne machen möchte. Der hat ja immer wieder gesagt oder durchscheinen lassen, dass ihn dieses Amt interessiert. Die SPD hat ja auch Profis in dem Bereich, das muss man ja wirklich sagen. Also wenn man sich den Beraterkreis anschaut, die Friedrich-Ebert-Stiftung, da sind ja wirklich erfahrene außenpolitische Figuren. Klingbeil selber vielleicht jetzt nicht so, aber das könnte schon sein. Ich würde es auch nicht für ausgeschlossen halten, dass die CSU auf dieses Amt schielt, denn das ist ja immerhin eine Möglichkeit in Deutschland, wenn sie nicht sich allzu, mit Verlaub gesagt, dumm anstellen, dann ist es leicht, als Außenminister jetzt so einen beliebten Politiker zu werden. Da können sie Bella Figura machen und insofern ist das natürlich, wenn es um Beliebtheit geht, für einige auch attraktiv.
Lösen wir uns mal von den Spekulationen sozusagen und den Persönlichkeiten und richten mehr den Fokus darauf, was denn in dieser Position, wer auch immer die dann einnehmen würde oder generell in dieser Politik jetzt wichtige Schritte wären, wenn wir uns die verschiedenen Krisen in Nahost, also Gaza, Wiederaufbau, Syrien, aber auch Wiederaufbau oder generell Aufbau diplomatischer Beziehungen, was wären denn da jetzt eigentlich notwendige Schritte, die vielleicht auch schon angestoßen wurden, aber die jetzt wirklich auch fortgesetzt werden müssten von Seiten Deutschlands?
Ich bin ja nicht hauptberuflich Politikberater. Ich bin eigentlich überhaupt kein Politikberater, es sei denn, ich werde diesbezüglich explizit um meine Meinung gefragt oder beauftragt, da Ideen zu entwickeln. Ich finde das immer schwierig als Außenstehender, auch wenn ich Einblicke in manche Prozesse habe, weil die Experten können ja viele Dinge gar nicht wissen, die die Politik und die Diplomatie noch so umtreiben in anderen Bereichen. In der Diplomatie, jetzt hat der ehemaliger Sondergesandter der Vereinten Nationen für Syrien mir mal gesagt, hat er gesagt, everything is about something different oder about something else. Also man behandelt ja nie die Themen, um die es wirklich geht, sondern es behandelt immer gleichzeitig auch andere. Und das ist, glaube ich, auch hier natürlich ein Problem. Deswegen.
Aber ich frage Sie, weil Politiker dann immer wieder sagen würden, ja, da gibt es Sachzwänge, da gibt es die und die Abhängigkeiten. Und man hat ja zumindest den Vorteil, wenn man ein bisschen außerhalb dieses Dunstkreises ist, aber gleichzeitig auch so dicht dran wie Sie, dass Sie sozusagen so ein bisschen
natürlich kann ich da was
Wünsche auch
also
formulieren können.
Ich will vielleicht jetzt nicht alle Schritte beschreiben, die ich glaube, die jetzt notwendig wären, aber mal positiv, wo ich glaube, dass Deutschland eine Rolle spielen kann und eine Rolle spielen sollte. Definitiv, wir reden über Wiederaufbau Gaza, aber so weit sind wir ja noch nicht. Der Krieg ist noch nicht beendet und die Waffenruhe ist sehr brüchig. Die kann auch jederzeit, wird ja jetzt herausgefordert, in Frage gestellt, ausgedehnt. Also es gibt sehr viele, oder ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Waffenruhe nicht hält, als dass sie hält. Da müssen jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen und da müssen vor allem die Amerikaner natürlich mitziehen. Aber auf die Amerikaner ist hier zumindest konzeptionell, was die Planung und was die Zukunft des Gazastreifens betrifft, nicht besonders viel Verlass. Die Amerikaner sind in der Lage, Druck auf die israelische Regierung auszuüben. Aber zu mehr sind sie, glaube ich, auch nicht in der Lage. Auch wenn Trump jetzt gerade vollmundig angekündigt hat, man könne ja den Gazastreifen übernehmen. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass die arabischen Staaten sich hier geschlossen engagieren. Das ist eine ganz große Herausforderung, denn die arabischen Staaten haben, auch wenn es einen anderen Eindruck machen mag, noch keine gemeinsame Position über die Zukunft des Gazastreifens. Wenn die Deutschen eine Rolle spielen wollen, und das wird in der arabischen Welt angezweifelt, dass sie dazu des Willens und in der Lage sind, dann müssen sie in Kooperation mit den arabischen Staaten und natürlich in Kooperation mit vielleicht nicht der gesamten Europäischen Union, aber einigen wichtigen Schlüsselstaaten in Europa hier aktiv werden. Da geht es um Sicherheitsgarantien, da geht es um die Verwaltung, da geht es aber auch um den Wiederaufbau, aber auch darum, dass man Israel verpflichten muss, bestimmte Konventionen zu unterzeichnen mit den arabischen Staaten, dass es sich auf Positionen verpflichtet und sich nicht alles offen hält. Das versucht Netanyahu ja, was den Gazastreifen betrifft. Das betrifft aber auch die Situation im Westjordanland, wo wir gerade eine schwelende Entwicklung, eine Eskalation erleben, der Gewalt. Das muss auf jeden Fall gestoppt bzw. verhindert werden. Da müssen die europäischen Staaten mit einer starken deutschen Rolle gemeinsam mit den arabischen Staaten sich positionieren und vorgehen. Und es gibt arabische Staaten, die dazu bereit sind. Saudi-Arabien war nicht sehr interessiert die letzten Jahre, hat aber dann doch irgendwie zu erkennen gegeben, dass man sich hier engagieren möchte. Katar, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien. Es gibt wirklich viele arabische Staaten, die hier ein Interesse daran haben, die Situation zu lindern und auch vor allem nachhaltiger zu gestalten, basierend auf einer Friedensinitiative, die ja schon von den arabischen Staaten auch in den 90er Jahren bereits vorgelegt wurde, Anfang der 2000er vorgelegt wurde. Deutschland kann eine große Rolle in Syrien spielen, da bin ich absolut überzeugt. Da ist die Situation eine, ich mag den Begriff Gratwanderung eigentlich nicht, weil er so furchtbar floskelhaft ist, aber das kann nach links und rechts kippen jederzeit. Und Deutschland hat eine starke syrische Diaspora. Deutschland hat ein ganz zentrales Interesse, dass die Situation in Syrien nicht entgleitet. Und deswegen kann Deutschland hier auf jeden Fall nicht nur wirtschaftlich, sondern auch diplomatisch die europäische Rolle stärken. Und ein Aspekt, der in letzter Zeit immer weiter zutage getreten ist, die Deutschen bilden sich ja viel ein und sind stolz darauf, dass sie noch gute Beziehungen zur Regierung Netanyahu haben, dass sie an der Seite Israels gestanden haben und dass das ja auch Früchte tragen muss. Wenn das so ist, dann sollte man tatsächlich seinen Einfluss auch geltend machen, was Syrien betrifft. Denn die israelische Position, die israelische Politik in Syrien, die kann man aus israelischen Sicherheitsinteressen heraus vielleicht verstehen. Aber sie ist überhaupt nicht im Sicherheitsinteresse der Syrer. Mhm. Und die Syrer haben große Angst. vor dieser Politik und auch vor dem militärischen Agieren in Syrien, weil sie natürlich gesehen haben, was mit der Hezbollah im Libanon passiert ist, und alle Funktions- und Entscheidungsträger in Syrien spüren gerade wirklich tatsächlich sprichwörtlich die israelische Drohne über ihrem Kopf. Amerikanische, türkische kommen noch dazu. Deswegen ist die Sorge sehr, sehr groß und auch unklar, was Israel da eigentlich erreichen möchte. Und da, denke ich, kann Deutschland eine große Rolle spielen. Da wäre tatsächlich mal eine Mediationsfunktion deutscher Geheimdienste, deutscher Diplomaten und deutscher Experten sinnvoll. Aber das braucht natürlich ein starkes politisches Backing.
Zu Syrien kommen wir noch. Das Ansehen Deutschlands in der arabischen Welt hat in den letzten Jahren und zuletzt auch wegen der Haltung zu Israel ziemlich gelitten. Ich nehme an, sowohl in der politischen Führung der Länder als auch in der Bevölkerung. Es wird lang dauern, bis das Ansehen sich wieder verbessert hat. Oder wird man Deutschland nur als Gelddruckmaschine für den Wiederaufbau sehen?
Ja, und das Image wird ja auch nicht besser, wenn Merz als erste Amtshandlung Netanyahu einlädt. Ja. Also
ja, das ist wohl so, aber interessanterweise, das ist vielleicht meine subjektive Perspektive, kommt es sehr darauf an, mit wem man spricht. Ich habe den Eindruck, ja, das ist richtig, dass das deutsche Ansehen sehr gelitten hat in der letzten Zeit, nicht oft nur aufgrund der Unterstützung für Israel, sondern auch aufgrund der merkwürdig selbstbezogenen Äußerungen von Politikern zu diesem Thema, die offensichtlich innerdeutsche Debatten und Befindlichkeiten immer Priorität einräumen und letztendlich sich um sich selber drehen. Das wird ja nicht nur übrigens in der arabischen Welt, sondern sogar in Israel, nicht nur von regierungskritischen Israelis so gesehen, dass die deutsche Haltung, auch der deutsche politische Diskurs zu diesem Thema extrem selbstbezogen und verkrampft ist. Die Frage, ob das Image der Deutschen sich aufpolieren lässt, ich denke mal ja, durch einen Politikwechsel zunächst mal, aber auch durch ein anderes Messaging. Ich glaube, die Begriffe, mit denen die deutsche Politik zum Thema Nahost in den letzten Jahren operiert hat, sind extrem irritierend, schwer zu übersetzen. Das Beispiel Staatsräson ist, glaube ich, eins, was uns allen da gerade einfällt. Aber auch die rhetorische Figur, die ich immer wieder beobachtet habe von deutschen Politikern, die immer sagen, naja, das, was die Israelis da tun im Westjordanland, oder das ist ja nicht in ihrem eigenen Interesse, deswegen sind wir dagegen. Was im israelischen Interesse oder nicht, das können die Israelis selber verhandeln. Es ist definitiv nicht im palästinensischen Interesse und es widerspricht auch und verstößt auch gegen die Rechte, die Palästinenser haben. Da muss man sich gar nicht zur Ursache des Konflikts zu positionieren, um das feststellen zu können. Und das sollte eigentlich Konsens sein. Und deswegen, glaube ich, finden auch selbst die Israelis das eigentlich irritierend, dass man ihnen immer wieder kommt mit diesem, naja, wir tun das ja nur, weil wir uns Sorgen machen um eure Sicherheit und um euer Schicksal. Was insgesamt das Image der Deutschen in der arabischen Welt betrifft, seien wir ganz ehrlich, auch die arabischen Staaten haben ihre Staatsräson, ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Prioritäten, ihre eigenen Beziehungen zu Israel, zur Trump-Administration in den USA. Und da sind sie auch großenteils bereit, über irgendwelche moralischen oder wertebezogenen Fragen hinwegzugehen, ganz pragmatisch in ihrem Machtinteresse zu handeln. Aber es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied. In den meisten arabischen Staaten wird das nicht öffentlich verhandelt, weil es nicht diesen Rechtfertigungsdruck gibt gegenüber der Bevölkerung, das zu tun. In einigen Staaten wie Ägypten ist es der Fall. Da hat die Bevölkerung starke Emotionen und auch da verspürt die Regierung auch aus verschiedenen Gründen Druck. Aber der Diskurs zum Thema Israel-Palästina wird trotzdem natürlich sehr, gelinde gesagt, moderiert. Ich erinnere mich daran, als ich in Ägypten war, zu Beginn des Kriegs in Gaza, die Art und Weise, wie die ägyptischen Medien darüber berichtet haben, da sah man deutlich, dass sie versuchen, das möglichst niedrig zu kochen. Während wenn sich zum Beispiel die türkischen Medien anschauen, da war von Tag 1 eigentlich der israelischen Operation im Gazastreifen wurde der Begriff Genozid gebraucht. Also vielleicht nicht von Tag 1, aber in den ersten Wochen schon. Mhm. Und da sieht man schon, auch in der Region gibt es natürlich unterschiedliche Prioritäten und Interessen. Das darf man auch nicht vergessen. Europa ist nicht geeint, aber die arabischen Staaten sind auch nicht geeint. Und ich glaube, man kann in der Region Verständnis finden Und man kann in der Region auch den Dialog führen, aber da muss man taktvoll vielleicht sein, aber doch trotzdem ehrlich. Ehrlich, was die Artikulation der Interessen betrifft. Und dann eben auch verlässlich im Umgang. Die Biden-Administration ist, ich komme gerade aus Doha zurück und habe da mit verschiedenen Funktionsträgern gesprochen. Also ich war erschüttert, wie negativ die auf diese Zeit der Biden-Administration zurückblicken. Die machen sich keine Illusionen über Trump. Aber sie sagen, mit einer Regierung, die schöne Worte findet, aber die ein Jahr lang de facto nichts zu Wege bringt und die es nicht schafft, ihren Klienten, nämlich die israelische Regierung, zur Festlegung auf bestimmte Positionen nicht unbedingt zu zwingen, aber dann auch dafür zu sorgen, dass die sich daran hält und gebunden fühlt, das ist natürlich irgendwie keine Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen kann. Da muss man sich nicht wundern, dass die Leute sagen, dann doch lieber mit Trump. Mhm. Dann kommt der an und schlägt irgendwelche Sachen vor, dass man den Gazastreifen entvölkern könnte und dort ein Mar-a-Lago oder Gaza-Lago oder was auch immer bauen könnte. Also vollkommen absurde Ideen. Mhm. Über sowas scheinen mir die Golfstaaten beispielsweise nicht besonders schockiert oder erschüttert zu sein, weil sie diesen Typus Amerikaner kennen.
Ja, für Biden war die Erwartungshaltung groß, daher ist die Enttäuschung groß. Bei Trump hat man wahrscheinlich nichts erwartet. Du wolltest sicher noch über Syrien fragen, ne?
Ja, auf Syrien wollte ich auch zu sprechen kommen, aber vielleicht noch vorher, weil Sie es gerade angesprochen hatten, wie in Deutschland sozusagen ja auch der Diskurs eine gewisse Legitimation braucht. Und da kommen natürlich dann auch die Medien ins Spiel. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie Sie auf die deutsche Berichterstattung im Allgemeinen blicken und auch im Hintergrund Zenit, das Zenit-Magazin, immerhin als ein Teil in der deutschen Medienlandschaft und insbesondere, wenn man sich mit dem Nahen Osten beschäftigt, dann ja schon ein wichtiger Akteur, weil es einfach nicht so viele spezialisierte Medien in dem Bereich gibt. Wie blicken Sie auf die deutsche Medienlandschaft und was sind da vor allem die Defizite, die ja sozusagen noch verändert werden müssten, damit der Diskurs auch gewissermaßen ein bisschen aufklärerischer wird. Mhm. Also ich habe die Migrationsdebatte im Hinterkopf, ich habe im Kopf die moralische Verhandlung des unterlassenen Handshake, als Baerbock in Syrien war. Also das sind so meiner Meinung nach so Debatten, die sehr aufgeheizt sind, sehr moralisierend und mit wenig Hintergrundinformationen, sodass am Ende wenig Erkenntnisgewinn bleibt.
Ja, das ist richtig, nur ist es oft so, diejenigen, die die Medien am heftigsten kritisieren, sind dann oft diejenigen, die sie am wenigsten konsumieren, habe ich meinen Eindruck. Mhm. Es gibt strukturelle Defizite, auch Ängste, auch so vorauseilenden Gehorsam. Aber wenn ich mir mal anschaue, die Qualitätsmedien, die ich konsumiere, dazu gehört zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die schlagen sie morgens auf. Und da haben sie, wenn sie Glück haben, 3 bis 4 sauber recherchierte Berichte über das Geschehen in der Türkei, in Syrien, in Gaza, in Israel, Palästina vorliegen. Das sind Printmedien, oder vielleicht können Sie es auch online natürlich lesen, aber Medien, die vielleicht ein großer Teil der Bevölkerung nicht konsumiert. Wenn Sie sich den Spiegel anschauen, also ich habe nicht den Eindruck, dass dort irgendwie eine Lücke bei der Vielfalt der Meinungen besteht. Ich finde, der Spiegel hat sich insbesondere in den letzten Monaten sehr kritisch auch zur deutschen Haltung zum Nahostkonflikt geäußert. Wenn wir jetzt mal in die Fernsehmedien schauen, wo ich auch ab und zu präsent bin, ich habe auch nicht den Eindruck, dass bestimmte Meinungen oder bestimmte Stimmen in unseren Talkshows nicht stattfinden. Sie kommen halt eher seltener vor. Und es ist natürlich immer eine Frage so der Besetzung von solchen Talkshows. Mhm. Ich habe zum Beispiel erinnert mich, ich habe vor einiger Zeit in einer Talkshow gesessen, wo der Moderator eigentlich, finde ich, eine sehr vernünftige Haltung zu der ganzen Thematik hat. Da saß ich mit einem deutschen Politiker, von dem ich wirklich dachte, dass der in einem Paralleluniversum sich befindet. Der wirklich systematisch in Abrede gestellt hat. Wir sprachen über das Thema Kollektivschuld und darüber, dass in israelischen Medien auch der Politik als Folge dieses 7. Oktober, an dem sich ja auch viele sogenannte Zivilisten beteiligt haben, den Palästinensern kollektiv in Gaza die Schuld gegeben hat an den Taten der Hamas und ihrer Verbündeten und deswegen auch die kollektive Bestrafung der Palästinenser gefordert wurde. Das sind Äußerungen, jeder Mensch, der sich einigermaßen auch nur kursorisch mit der Situation beschäftigt, kennt die Äußerung von Politikern, von Journalisten. Das alles liegt übersetzt auf Englisch vor, Nachrichtenhosts und so weiter, die das ständig propagieren. Dieser Politiker war der Ansicht, dass das nicht existiert. Er hatte vollkommen so pauschal in Abrede gestellt, dass überhaupt dieses Narrativ existiert in der israelischen Politik, dass die Palästinenser kollektiv für den 7. Oktober verantwortlich seien.
Von welcher Partei war der?
Ist jetzt egal. Daneben saß eine Journalistin, von der ich sagen würde, die ist eigentlich in ihrem Feld der Berichterstattung sicher eine seriöse Person, aber vom Nahen Osten hatte die halt nicht viel Ahnung, aber die saß nun mal dabei und diskutierte mit. Die war dann auch schon mal in Israel gewesen. Und dann saß noch ein Journalist, den ich persönlich sehr sympathisch finde, von einem großen Boulevardmedium. Ja, in so einer Gemengelage, da ist es, da fühle ich mich nicht unwohl, aber wenn sie natürlich mit drei Stimmen zu tun haben, von denen ich schon sagen würde, dass die eine bestimmte Voreingenommenheit haben in ihrer Position, dann ist es schwierig, natürlich so eine Diskussion in allen Nuancen auszufechten, weil in so einer Talkshow-Dynamik haben sie immer das Problem, sie können nicht ständig dazwischen gehen. Sie können nicht ständig den Experten spielen und sagen, das ist falsch, das ist nicht korrekt. So, dann wirken sie unsympathisch, erstens. Zweitens mal sind sie dann nur noch beschäftigt, letztendlich die Talking Points der anderen abzuarbeiten und kommen gar nicht dazu, ihre eigenen
Und sie Position werden nie mehr eingeladen.
Das würde ich nicht sagen. Nee, ja. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber das heißt, es gibt so Dynamiken in den Gesprächen, die einfach die Situation sehr anspruchsvoll machen, sehr schwierig machen. Aber ich denke nicht, dass das, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass meine Meinung in irgendeiner Form beschnitten, ganz selten diese Erfahrung gemacht, muss ich sagen, beschnitten wurde oder weil man sie als unbequem betrachtet hat, irgendwie marginalisiert wurde oder sonst was. Vielleicht sollte ich auch dazu sagen, woher ich komme. Also ich komme aus einem, von meiner ganzen Sozialisierung her, sehr pro-israelischen Umfeld. Mhm. Ich kenne dieses Land sehr gut. Ich bin da mal auf dem Schüleraustausch gewesen. Ich war da während meines Studiums, um meine zweite Orientsprache, Hebräisch, zu lernen, auch wenn ich nicht mehr viel kann. Ich glaube, dass ich das Land wirklich sehr gut kenne. Und mir kommt jetzt niemand von irgendeiner deutsch-israelischen Gesellschaft und erzählt mir, was pro-Israel ist. Hm. Ja, also meine persönlichen Beziehungen in das Land und zu Menschen dort sind ein bisschen tiefer und ein bisschen länger als die von den meisten Leuten, die mir dann so begegnen in der Debatte und meinen zu wissen, was pro-israelisch und was pro-palästinensisch ist. Für mich gibt es auch keinen Widerspruch dazwischen, gute Beziehungen zu Israelis und die israelische Kultur zu verstehen und zu den arabischen Staaten zu haben, auch wenn die beiden vielleicht in Feindschaft miteinander leben. Deswegen, ich glaube, das große Problem in der deutschen Diskussion ist dieses Bedürfnis, und das habe ich insbesondere bei vielen Leuten aus dem Feuilletonbetrieb und Kulturjournalisten, also Leuten, die sich dem Thema Israel-Palästina ausschließlich eigentlich durch die deutsche Erfahrung, durch den Holocaust, durch die deutsche Geschichte nähern, habe ich das Problem, dass die dazu neigen, einen hier einzuordnen oder da. Du bist pro-israelisch, du bist pro-palästinensisch. Und ehrlich gesagt, mit diesen Kategorien muss man mir nicht kommen. Ich würde wahrscheinlich mehr kritisiert werden, und das ist ehrlich gesagt eine bittere Erkenntnis, die ich habe, wenn ich nicht Daniel Gerlach hieße, sondern wenn mein Vorname Munir oder Muhammad wäre, wenn ich persönlich in irgendeiner Form betroffen wäre oder, was ich mich manchmal frage, sogar wenn ich eine Frau wäre. Ja. Ich glaube, dann ist wirklich, dann beobachte ich, dass der Hass in sozialen Medien, die Aggressivität gegen die Leute und auch so dieser Verdacht, du sagst das, weil du emotional bist, weil du persönlich betroffen bist, weil du Araber bist, weil du Muslim bist oder sonst was, dass das schon wesentlich stärker wäre. Und diese Erfahrung mache ich halt nicht, aber mein Schicksal hängt auch nicht davon ab, ob ich irgendwie auf sozialen Medien so und so viele Likes bekomme oder von irgendwelchen Leuten kritisiert werde. Manchmal schreibe ich Leute, die mich kritisieren, auch an und sage hier, was haben sie sich denn dabei gedacht? Und manchmal entsteht daraus dann auch eine Konversation.
Ja, ich meine, so Auswertungen bestätigen das ja auch, dass Menschen beispielsweise mit muslimischem oder palästinensischem Hintergrund oder auch Frauen, insbesondere muslimische Frauen, einfach auch weniger in Talkshows vertreten sind und somit diese Perspektive auch, also es gar nicht unbedingt so weit kommt, dass da die kritische Auseinandersetzung oder Häme oder was auch immer passiert, sondern gar nicht erst die Sichtbarmachung sozusagen vollzogen wird. Und Talkshows würde ich auch noch mal ein bisschen ausklammern, weil das ja auch einen gewissen Unterhaltungsanspruch immer hat. Von daher finde ich das sowieso immer ein bisschen schwierig.
Aber das ist schon, dass ich da einhake, weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und da müssen wir uns, glaube ich, auch über die Medienkultur Gedanken machen. Gewisse Talkshow-Arithmetik läuft ja genauso ab. Ich brauche jemanden, der so eine Position hat und jemanden, der so eine Position hat.
Dramaturgie,
genau. Eigentlich. Diskussion ist dann interessant, wenn Leute gegensätzliche Positionen haben. Ich habe das dann irgendwann auch kommuniziert mit den Hosts, mit den Redakteuren, gesagt, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Also wir können nach einem Jahr Krieg in Gaza oder nach 15 Monaten Krieg in Gaza, können wir nicht mehr die Diskussion danach ausrichten, wer ist jetzt dafür und wer ist dagegen, wer ist pro-israelisch, wer ist pro-palästinensisch. Das ist Unsinn.
Aber passiert ja immer noch. Also
ich habe den Eindruck, nicht überall. Also ich habe den Eindruck tatsächlich, dass ich da auch, ich rede ja wirklich sehr viel mit Medienschaffenden, auch jetzt, wenn ich nicht in den Medien bin. Ich habe schon den Eindruck, dass die auch fragen und dass die irgendwie versuchen, dass sie das Problem zumindest erkannt haben. Das heißt dann nicht am Ende, dass es immer umgesetzt wird. Aber ich glaube, es gibt schon ein etwas stärkeres Bewusstsein dafür, interessanterweise nicht wegen des Nahostkonflikts, sondern zum Beispiel wegen der AfD, dass nicht alles eine Frage von Meinungen ist, sondern es bestimmte Fakten gibt, auf die man sich, also die Situation, wie man die Situation im Westjordanland, der Westbank beurteilt, klar, gibt es Leute, die das so bezeichnen und andere, die das so bezeichnen. Aber die Fakten, was da passiert, lässt sich eigentlich nicht kontrovers diskutieren. Die sind dokumentiert und da gibt es Referenzen.
Ja, könnte man meinen, aber ich erinnere mich wirklich gut an so die Talkshows so in den ersten Monaten, vor allem, wo man die Bilder wirklich im Kopf hatte, man hatte auch die Zahlen im Kopf und naja, das war schon abenteuerlich, was da für Rechtfertigung, für Selbstverteidigungsrecht und so weiter, für Narrative gespielt worden. Und das meinte ich nur nochmal zurückgreifend auf die deutschen Medien, jetzt mal pauschal gesagt, auch da gibt es ja gewisse Studien mittlerweile, die einfach zeigen, gerade im Vergleich auch zu britischen, zu US-amerikanischen, auch zu israelischen Medien, dass gewisse Narrative im deutschen Diskurs in Bezug auf Gaza einfach, geht ja nicht darum, dass da gelogen wird oder so, aber einfach weniger thematisiert werden. Also in den Nachrichten beispielsweise Videos von getöteten Kindern oder sowas. Das hat man in ARD, ZDF zum Beispiel viel seltener gesehen im Vergleich zu CNN oder BBC-Berichterstattung als solche Geschichten.
Zum Beispiel BBC mal verglichen mit den Deutschen. Das ist ein ganz großer Unterschied gewesen. Die Deutschen waren so zurückhaltend.
Ja, und das zieht sich halt durch, so das meinte ich damit einfach. Also das ist ein Beispiel, aber da gibt es Dutzende. Und letztendlich ist das auch was irgendwie auch in der arabischen Welt ankommt, aber auch natürlich ganz stark bei arabischstämmigen Menschen in Deutschland. Und mein Eindruck ist, dass dadurch so eine Kluft entsteht oder schon längst entstanden ist, die weiterhin immer größer wird. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es ein ernsthaftes Interesse gibt, Deutschlands bzw. der deutschen Regierung diese Fehler aus der Vergangenheit oder diese Einseitigkeit irgendwie zu korrigieren. Wie gesagt, das mit Merz ist jetzt diese Anekdote, dass er Netanyahu wieder eingeladen hat, aber das ist, glaube ich, symptomatisch für eine fundamentale Ausrichtung der deutschen Politik in Bezug auf dieses Thema.
Also es gibt, glaube ich, ich habe das mal auch in so einer Talkshow diskutiert, allerdings hatte ich da nicht die Zeit, da so ins Detail zu gehen. Ich glaube, es gibt so drei verschiedene Schulen in Deutschland, was die Position zum israelisch-palästinensischen Konflikt betrifft. Und zwar insbesondere bei denjenigen, die auf diesem Prinzip, die immer wieder diesen Begriff Staatsräson mantraartig wiederholen. Es gibt die einen, die wirklich Vertreter der Staatsräson sind. Staatsräson hat ja nichts mit Werten zu tun, sondern Staatsräson ist das Gegenteil von Werten. Staatsräson bedeutet ja in der Definition an sich, auch wenn das hier kaum verstanden wird im Diskurs, noch umgedeutet wird, dass man etwas tut, was im Interesse des Staates ist, über moralische, ethische
oder auch völkerrechtliche.
Auch über, natürlich. Ne? Also das Paradebeispiel für Staatsräson, die Franzosen haben la raison d'état erfunden, war, als die französischen Geheimdienste in den 80er Jahren die Rainbow Warrior, das Schiff von Greenpeace, das die Atomtests beobachtet hat, im Hafen gesprengt haben. Sabotageakt, bei dem ja auch Menschen ums Leben gekommen sind. Als der Kardinal Richelieu als katholischer Kardinal trotzdem die protestantischen Fürsten unterstützt hat im Dreißigjährigen Krieg, um gegen den deutschen Kaiser eine Karte in der Hand zu haben. Also Staatsräson, damit rechtfertigt man ja im höheren Interesse des Staates. Und das gibt es tatsächlich.
Aber ist das nicht immer so? Also,
ja, aber es wird ja hier in der Diskussion ganz anders verwendet. Ja. Also die meisten Politiker verwenden das ja so, sie meinen damit ja eigentlich, das ist ein unverbrüchliches Prinzip unserer Politik. Mhm. Sie meinen sogar, dass das auf Werten beruht. Das kann man ja auch machen. Man kann ja sagen, die Sicherheit Israels ist für uns eine so fundamentale Bedeutung unserer Politik, dass wir im Zweifelsfall immer uns dafür entscheiden. Das wäre ja ein Prinzip. Aber Staatsräson ist das Gegenteil. Ja. Deswegen ist dieser Begriff unsinnig. Und ich habe mal versucht, mit arabischen Kollegen versucht, die ganze Zeit eigentlich so passend zu übersetzen. Wir sind auf alle möglichen Übersetzungen gekommen. Es wurde sogar in Al Jazeera mal fälschlicherweise, aber lustigerweise muss man fast sagen, mit Sabab al-Wujud, also Existenzgrund, also Israels Sicherheit ist Deutschland Existenzgrund übersetzt. Also wir sind dann irgendwann zu der Formulierung gekommen, die man auf Deutsch dann wieder rückübersetzen würde, in die höheren Prioritäten des Staates. Okay. Staatsräson wird immer wieder diskutiert. Die meisten Leute, glaube ich, wissen kaum, was damit gemeint ist. Aber es gibt tatsächlich Vertreter der Staatsräson, für die Kooperation mit einer starken Militärmacht wie Israel viel wichtiger ist als alles andere. Als auch die Frage, ob jetzt Palästinenser selbstbestimmt in der Westbank und in Gaza, in Jerusalem leben. Die sagen sich nämlich, wir haben von Israel viel mehr zu gewinnen als von den anderen. Wenn wir uns unverbrüchlich an die Seite Israels stellen, dann ist das gut für unsere Technologie, dann ist es gut für unsere militärischen Interessen der Region, dann ist es vielleicht auch gut für unsere wirtschaftlichen Interessen. Und deswegen machen wir da kein Aufhebens drum. Das ist aber das Gegenteil von dem, was hier als Staatsräson dann propagiert wird, wo immer behauptet wird, das sind Werte. Objektiv ist es so, dass die Bundeswehr...
Werte klingt besser auf jeden Fall.
Ja, dass die Bundeswehr, die Luftwaffe begeistert sind von der Kooperation mit Israel, das ist völlig, völlig klar, denn da gibt es einen Know-how-Transfer, die haben was zu lernen, die haben da mit einer Armee zu tun, die ihnen was beibringen kann. Und insofern muss man sich auch nicht wundern darüber, dass die wissen, auf welcher Seite sie stehen. Es gibt dann die wenigen, glaube ich, die aus tatsächlich einem ureigenen Bedürfnis heraus, sich für die deutsch-israelische Sache einsetzen. Die glauben, irgendwie schaffen wir es vielleicht noch, dieses Trauma des Holocaust, diese Schuld der Deutschen zu überwinden. Mhm. Und vielleicht haben wir irgendwann diesen Punkt erreicht, wo das nicht vergessen ist, aber wo das überwunden ist. Und diese Haltung solcher Menschen respektiere ich auch. Ich finde das ehrenwert, dass sie das tun. Was ich nicht ehrenwert finde, ist, wenn sie dann sämtliche Menschen, die immer anderer Meinung sind, egal ob Juden oder Nicht-Juden, als Antisemiten beschimpfen, wie so Heckenschützen in sozialen Medien. Ich kenne viele Menschen, die sich wirklich für das deutsch-israelische Verhältnis eingesetzt haben und einsetzen. Die würden nie auf die Idee kommen, die unterstützen Kultureinrichtungen, die setzen sich für die Versorgung von Holocaust-Überlebenden in Altersheimen ein, für Dialog, für Kulturveranstaltungen, was weiß ich. Das sind, die rennen nicht durch die Gegend und versuchen jeden, der eine andere Meinung hat und eine kritische Meinung hat zur Regierung Netanyahu, als Antisemiten zu bezeichnen. Es gibt aber auch welche, die das tun. Hm. Und die sind dann so entweder verwirrt oder zum Teil auch boshaft, dass man sagen muss, da ist irgendwann auch kein Dialog oder keine Diskussion. Ja, da ist keine Gesprächsbasis mehr da. Aber das ist trotzdem eine Minderheit. Was man aber, glaube ich, verstehen muss in dieser ganzen Diskussion ist, für Israel ist die Dominanz in der im Diskurs ein Teil der außenpolitischen und sicherheitspolitischen Doktrin. Das heißt, das Land hat seit seiner Gründung und eigentlich auch davor die Haltung über den Nahostkonflikt in den westlichen Staaten als Schlüssel oder als wirklich wichtig identifiziert für das Geschehen.
Hasbara.
Im Nahostkonflikt. Hasbara. Hasbara ist ja also man kann es eigentlich positiv als Propaganda bezeichnen. Der Begriff ist ja ein bisschen in Verruf geraten. Public Diplomacy, wieso wird das dann übersetzt? Aber also die Diskursbestimmung. Hm. Und da sind einfach viele Menschen sehr professionell am Werk, die da ausgebildet wurden, die das auch strategisches Instrument benutzen. Das ist völlig klar. Das heißt aber nicht, dass jeder, der Verständnis für die israelische Position äußert oder sich zu dem Thema überhaupt in der Öffentlichkeit äußert, automatisch das tut, um den Diskurs zu dominieren, um Messaging zu betreiben. In einem Land wie Israel können die Leute damit ganz gut umgehen. In Großbritannien vielleicht auch ein bisschen besser. In Deutschland ist aufgrund dieser Gemengelage und auf der Unsicherheit können viele Medien damit schwer umgehen. Es ist völlig normal für Vertreter von verschiedenen Botschaften, auch der israelischen, anzurufen und zu sagen, hören Sie mal zu, was da in Ihrer Sendung gesagt wurde, ist nicht korrekt. Der Mensch, den Sie da eingeladen haben, der taugt nichts, der hat irgendwie keine Ahnung oder der vertritt eine einseitige Position. Das ist Teil des Spiels. Das ist auch ein legitimer Teil des Spiels, glaube ich.
Aber dann darf man eben auch nicht einknicken.
So, da muss man als Journalist dann einfach sagen und als Redakteur oder als Chefredakteur, vielen Dank für den Hinweis, wir gehen dem nach. Aber das heißt nicht, dass man dann unbedingt, dass man Entscheidungen trifft, weil man keinen Ärger haben möchte mit dem oder dem Botschafter.
Das gilt auch für Universitäten, ja, wo dann entsprechende Anrufe kommen und dann wird irgendeine Veranstaltung halt wieder abgesagt.
Ja, das ist aber das Problem der Verwaltungsstrukturen der Universitäten. Ja. Das ist nicht das Problem der Israelis. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Also es ist Teil des Spiels. Ich meine, wir sind hier im Divan. Die Kataris, die Emiratis, die Saudis haben das auch alle auf ihre Art und Weise gemacht. Die Türken machen das viel, manchmal drastischer. Ja? Oder auch so Länder wie Aserbaidschan, die sind unglaublich aktiv in der öffentlichen Kommunikation, versuchen natürlich politische Entscheidungsträger auch entsprechend zu beeinflussen. Und die haben natürlich auch zum Teil das von der israelischen Schule gelernt. Das ist, nach meinem Dafürhalten, ist das legitim, dass Staaten und Botschaften versuchen, den öffentlichen Diskurs entsprechend mitzugestalten in ihrem Interesse. Da muss man als Journalist oder als auch politischer Entscheidungsträger dann aber auch entsprechend mit umgehen können. Und da sehe ich eher ein Defizit. Ich sehe nicht ein Problem bei der Hasbara, ich sehe eher ein Problem auf der Empfängerseite. Ja. Also eine mangelnde Literacy, eine mangelnde Alphabetisierung, was dieses Thema betrifft. Mhm. Und damit professionell und auch höflich umzugehen.
Ja, spannendes Thema. Ich habe, bevor wir jetzt zu Syrien kommen, das finde ich nämlich auch super spannend, Sie waren da jetzt kürzlich erst im Januar, richtig? Finde ich es trotzdem wichtig, diesen ganzen Kontext Nahostdiskurs, der ist ja einfach in Deutschland aktuell immer noch sehr stark durch die Ereignisse in Gaza dominiert. Und ich glaube, trotzdem spielt das ganze Bild, auch Syrien, Libanon, ist in der deutschen Gesellschaft miteinander irgendwie verwoben. Es mangelt dann häufig auch an einer Differenziertheit in der Betrachtung dieses Themas. Und gibt dann eben halt auch diese Ressentiments. Sie haben es auch angesprochen, so einen gewissen antimuslimischen, antipalästinensischen Rassismus. Wir hatten diese Migrationsdebatten. Das schwirrt ja sozusagen alles im Hintergrund. Aber mich würde jetzt mal interessieren, dass Sie uns ein bisschen über Ihren Aufenthalt in Syrien erzählen, Anfang des Jahres, wie Ihre Eindrücke dort waren. Und in welchem Kontext Sie überhaupt eigentlich da waren.
Ja, für mich war das eine sehr bewegende Reise. Und zwar deswegen, weil als ich das letzte Mal in Syrien war, da war der Krieg im vollen Gange. Da war in bestimmten Stadtvierteln von Homs, hat es bereits heftige Kämpfe gegeben. Und als ich Damaskus verließ, da gab es auch die ersten Einschläge dann schon wenn ich mich recht entsinne, waren es Bombenexplosionen, die ich gehört habe, als ich die Stadt verlassen habe. Richtung Beirut. Und dann bin ich 13 Jahre später zum ersten Mal wieder dort. Ich habe in der Zwischenzeit immer wieder versucht, Kontakte gehalten nach Syrien, auch wieder überlegt, ob ich ins Land gehe. Habe das aus verschiedenen Gründen dann nicht weiterverfolgt, aber trotzdem sehr enge Beziehungen ins Land gehalten, weil ich unterstützend Teil einer Mediationsinitiative über Jahre gewesen bin, die versucht hat, auch erfolgreich versucht hat, zwischen Vertretern der verschiedenen Konfessionsgemeinschaften, Familien, Stämme in Oppositionslagern, aber auch in den Regimegebieten eben Kontakte herzustellen und im Hintergrund tatsächlich in der Friedens- und Dialogarbeit tätig war. Jetzt bin ich dort gewesen. Ich hatte dann ein Einreiseverbot nach Syrien und das war interessant, als ich das Land verlassen habe, also ausgereist bin über die syrisch-libanesische Grenze nach Beirut und die Systeme wieder hochgefahren waren, sagte dann der Grenzbeamte zu mir, ob ich irgendwie Terrorist wäre. Und dann habe ich gesagt, nein, wieso? Und dann sagt er, naja, guck mal, hier ist ein Eintrag im System in Rot, hast ein Einreiseverbot. Ich wusste das, aber es hat es mir nochmal bestätigt, ich hatte es das erste Mal im System gesehen. Ich war auf der schwarzen Liste des Militärgeheimdienstes wegen meiner journalistischen Aktivitäten, vielleicht auch, weil ich ein Buch geschrieben habe über das syrische Regime, Herrschaft über Syrien, was 2015/16 erschienen ist, wo ich das syrische Regime und sein Verhältnis, seine Machtmethoden und sein Verhältnis zu den Konfessionsgemeinschaften unter die Lupe genommen habe. Jetzt war ich dort, weil ich mich natürlich erstmal von der Lage überzeugen wollte. Ich war in Doha am 8. Dezember, als das Regime gefallen ist, und da sagten mir Kollegen, die dort beim Doha-Forum waren, hey, wir fahren dahin, willst du mitkommen? Ich habe aus privaten Gründen gesagt, das mache ich jetzt vor Weihnachten nicht mehr, aber ich wollte da dringend hin, und dann haben wir es tatsächlich geschafft mit einer Produktionsfirma, mit der ich eng zusammenarbeite, das ZDF zu überzeugen, dass wir für den Sendeplatz Terra X, für den ich ja verschiedene Dokus, also durch den ich so geführt habe als Host in den letzten Geheimnissen des Orients, dass wir eine Rückkehr nach Syrien produzieren. Und das haben wir in Rekordzeit hinbekommen, dank der wirklich sehr flexiblen Zusammenarbeit mit dem ZDF, mit der Redaktion, die normalerweise für diese Sendeplätze sehr viel Zeit brauchen. Die Produktionsfirma hat sofort geschaltet, reagiert, und dann waren wir am 4. Januar sind wir über die Grenze oder 5. Januar von Jordanien rüber nach Syrien. Erst nach Bosra Sham, dann nach Sueda, zu den Drusen, nach Damaskus, dann an die Küste, nach Palmyra, wo immer noch auch der IS angeblich unterwegs ist, und dann Hama und Aleppo. Und das war für mich eine bewegende Reise. Ich hoffe, dass, ich kann noch keinen Sendetermin mitteilen, aber dass das jetzt sehr bald auch, ich habe heute tatsächlich den Schnitt mir angeschaut, dass das bald auch ausgestrahlt wird. Und da wollen wir eben, schauen wir auf der einen Seite auf das Kulturerbe Syriens, was zerstört wurde, aber auf die Verbindung, und das ist für mich ein Leitgedanke meiner Arbeit mit dem historischen Blick, den Sie ja eingangs auch erwähnt haben, was ist die Beziehung zwischen dem historischen, auch archäologischen Erbe des Landes und seiner heutigen gesellschaftlichen Verfassung. Die Diversität der Syrer, die Konfessionen, die Traditionen, die Ethnien, die es dort gibt, die haben ja alle einen historischen Ursprung. Und den kann man im Grunde, man kann die Geschichte Syriens wirklich lesen wie ein Buch und sehen, wo das alles angefangen hat. Und das ist eigentlich so der Leitgedanke dieses Filmprojekts. Und für mich war das insofern doppelt bewegend, weil ich auch viele Syrerinnen und Syrer wieder getroffen habe, die ich aus der Friedens- und Dialogarbeit der letzten Jahre kenne. Sowohl bei den Drusen in Sueda, als auch in Damaskus, als auch bei den Alawiten an der Küste, zum Beispiel in Tartus. Das sind Menschen, die zum Teil wiedergekommen sind, die aber auch da geblieben sind, die auch unter dem Regime dort gelebt haben. Und alle diese Menschen, mit denen ich jahrelang nur, die ich da nur im Ausland getroffen habe, dann tatsächlich die vor Ort zu sehen und deren Hoffnung und Ängste auch zu verstehen, das war bewegend für mich. Und ich glaube, es gibt tatsächlich Hoffnung für das Land, was man daran schon erkennen kann. Sie haben in Syrien keine Polizei. Ja? Also stellen Sie sich vor, ein Polizeistaat wechselt von heute auf morgen in einen Staat ohne jegliche Sicherheitskräfte, außer ein paar versprengte Milizionäre. Die Gesellschaft verhält sich extrem diszipliniert, zurückhaltend, risikobewusst. Die wissen natürlich, dass das jederzeit umschlagen kann. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die Gesellschaft sich verhält und welche Rolle auch die gesellschaftlichen Akteure spielen, um die Situation quasi im Lot zu halten, dann habe ich Hoffnung für das Land. Gleichzeitig habe ich aber auch die Befürchtung, dass die neue Führung sehr viele Fehler macht, sehr viele Fehler des alten Regimes auch wiederholt, auch auf Syrien schaut aus der Perspektive eines geheimdienstlichen Herrschaftsapparats, weil klar, ich meine, die Menschen kennen auch, die Entscheidungsträger kennen ja zum Teil auch nichts anderes.
Die Mukhabarats, ne?
Die Mukhabarat, genau, das Mukhabarat-System, also das wird ein Stück weit auch wieder repliziert. Natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit diesem Terrorregime, was da unter Assad existiert hat. Aber es ist trotzdem zum Teil besorgniserregend. Und den Ausgleich zwischen den Konfessionsgemeinschaften zu finden, wirklich die Menschen an der Macht zu beteiligen, am politischen Prozess und ihnen klar zu zeigen, wohin die Reise gehen soll, das halte ich für eine Aufgabe, die wirklich massiv ist und auf die diese Regierung nicht vorbereitet war. Und das kann man ihnen zugutehalten, dass das einfach eine große, schwierige Aufgabe ist, aber das soll sie nicht von der Verantwortung entbinden, dann auch zu liefern. Denn sie haben die Macht übernommen und sie sind dafür verantwortlich.
Mhm. Wir haben jetzt so viele Themen nur anreißen können und andere Themen überhaupt noch nicht behandelt und sind schon in der Endrunde. Mich interessiert, wenn man einen Schritt zurückgeht, Ihre Person. Was veranlasst Studenten vor vielen Jahren so eine Zeitschrift wie Zenit zu gründen?
Ich habe Islamwissenschaft studiert, weil ich Arabisch lernen wollte und weil mir tatsächlich damals, ich wollte Journalist werden und die Studienberatung hat gesagt, naja, wenn Sie Arabisch lernen wollen, das ist aufwendig, dann machen Sie doch gleich Islamwissenschaft. Das war eine falsche Information, weil die Islamwissenschaft ein sehr aufwendiges Studium war als zweites Hauptfach. Was man damals nicht ahnen konnte, es war ein ganz kurioses Fach. Es war irre interessant, aber ein zusammengewürfelter Haufen von Orientfantasten, jungen Frauen und Männern, die irgendwie Liebeskummer hatten, weil sie mal in der arabischen Welt waren und dort jemanden kennengelernt haben, den sie nicht verstehen. Ein paar Leute, die gerne Spione werden wollten und ein paar Journalisten, angehende Journalisten wie mich.
Also das völlig normale Leben.
Das ist völlig normale Leben. Aber dann kam der 11. September. Und wir hatten da schon Zenit gegründet, weil wir dachten, 1999 haben wir Zenit gegründet, wir wollten halt Auslandskorrespondenten, Ostkorrespondenten werden und haben uns gedacht, ja Mensch, wenn wir das noch nicht sind, dann müssen wir halt irgendwie jetzt selber ein Magazin aufmachen. Das ist doch eine gute Idee und wir hatten ja überall dann auch Kontakte, weil viele von uns sind zum Praktikum oder zum Auslandssemester irgendwo hingegangen. Da hatten wir auf einmal ein Korrespondentennetz in Beirut, Tel Aviv, Kairo, ich war dann in Paris. Und das war die Zeit, wo man sagen konnte, fake it until you make it. Ja, ich saß in Paris, habe mein erstes Semester in der Sorbonne da studiert und da gab es jetzt keinen, also Internet gab es natürlich schon, aber man konnte noch nicht über jeden rausfinden, wer was ist. Und ich habe mich dann irgendwo bei Vertretern der französischen Diplomatie, bei irgendwelchen Diktatoren im Exil gemeldet, habe gesagt, ja, mein Name ist Daniel Gerlach, ich bin der Korrespondent des Nahostmagazins Zenit. Hab mir eine Visitenkarte angefertigt. Oh, und da haben die natürlich reagiert, haben gesagt, oh ja, da will uns jemand interviewen. Die haben noch nicht nachgeschaut und gesagt, ja, okay, das ist irgendwie ein 22-jähriger Typ, der gar keine Ahnung hat, sondern haben mich dann eingeladen und haben, so konnte man halt Kontakte machen. Wenn man frech war, wenn man kommunikativ war, dann ging das schon. Und so haben wir überall dann in der Region eigentlich so unser Netzwerk gebaut. Und dann kam der 11. September und dann war natürlich das ganze Thema Nahosten, Islamwissenschaft, da war ein Interesse, da war eine Karriere da. Ich habe dann während des Studiums Zenit so weitergemacht, dann haben wir irgendwann überlegt, dass wir das mal professionalisieren wollen. Ist uns auch gelungen. Und dann wurden wir, ich habe dann damals auch parallel die ersten Doku-Filme gemacht, beziehungsweise erst habe ich Dokumentationen beraten zu islamwissenschaftlichen Themen und dann irgendwann die Gelegenheit bekommen, selber welche zu machen. Und dann kam die nächste Epoche für uns einschneiden, nämlich der arabische Frühling. Also 10 Jahre nach dem 11. September zerbricht auf einmal die Eiszeit oder diese Bleiglocke, die da auf der arabischen Welt lag. Und da haben wir uns überlegt, okay, jetzt ist unsere Stunde. Jetzt müssen wir was machen. Und dann haben wir Zenit ausgebaut. Wir haben dann die Candid Foundation gegründet, eine Organisation, die Zenit jetzt trägt und die ich auch die Ehre habe zu leiten, die auch aktiv ist in der Journalistenfortbildung, verschiedenen Dialog- und Medienprojekten der Region. Und irgendwann bleibt man halt da dran. Dann ist man Nahost-Experte und dann haben wir es einfach weitergemacht. Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich auf der einen Seite mir erlauben konnte, Dinge zu machen, die ich wirklich Lust hatte zu machen, aber auch auf eine Truppe von wirklich interessanten Menschen gestoßen bin, die bereit waren, das mit mir zu machen. Und da sind wir halt jetzt. Das haben wir 25 Jahre Zenit gefeiert letztes Jahr, auch wenn wir es nicht groß gefeiert haben, aufgrund auch der aktuellen politischen Situation. Und 10 Jahre Candid Foundation.
Ja. Wie kommen Zuhörer und Zuschauer an Zenit?
Ja, Zenit kann man bei zenit.me, das steht für Middle East, unter anderem natürlich abonnieren. Was wir gemacht haben, ist, unser Printmagazin erscheint nicht mehr so häufig. Das erscheint zweimal oder mindestens zweimal im Jahr. Aber wir haben einen wöchentlichen Newsletter mit exklusiven Informationen für unsere Clubmitglieder. Also wir haben unser Abonnementsystem heißt Zenit Club. Und was wir, glaube ich, geschafft haben in den letzten Jahren, der Impact, wie man so sagt, ist nicht nur die Berichterstattungsperspektive vielleicht die Perspektiven zu ergänzen. Wir machen ja nicht tagesaktuelle Berichterstattung, sondern eben schauen, aus welchen Nischen wir noch abdecken können, die vielleicht ein bisschen unterbelichtet sind in der hiesigen Presselandschaft. Aber wir haben es vor allem geschafft, eine Kaderschmiede für Nahostjournalismus zu werden. Ich kann wirklich sagen, ich habe eben die FAZ-Berichterstattung gelobt. Ich glaube, 3 Korrespondenten bzw. Redakteure der FAZ sind ehemalige Zenitler, und zwar zum Teil langjährige Zenitler, die ihre ersten Schritte bei Zenit auch gemacht haben. Das gilt für Hörfunkkorrespondenten. Also das Zenit-Netzwerk ist mittlerweile eigentlich in allen Medien zu Lande, zu Wasser und zur Luft präsent. Und viele ehemalige Praktikanten und, ja. Und zum Teil ehemalige Mitarbeiter, die dann wieder zu uns stoßen. Also wir haben wirklich ein tolles Netzwerk, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der arabischen Welt. Und darauf bin ich sehr stolz.
Genau. Eine letzte Frage muss ich noch stellen, dann kannst du auch noch.
Okay.
Ich habe einmal mit einem wirklichen Nahost-Experten gesprochen.
Und also nicht so einem wie mir, sondern mit einem wirklichen Nahost-Experten.
Da kannte ich sie noch nicht. Also, und der sagte mir sehr grundsätzlich, je mehr man über den Nahen Osten weiß, umso weniger merkt man, dass man nichts weiß. Gilt das auch für Sie?
Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß.
Und je mehr man den Nahen Osten kennt, umso mehr erkennt man, dass alles eigentlich noch viel schwieriger ist und dass man immer weniger Durchblick hat.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube, das gilt nicht nur für den Nahen Osten. Das ist ja, glaube ich, schon, da kann man schon zu Sokrates zurückgehen. Mhm. Also je mehr man über etwas weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Völlig richtig. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich vielleicht, für mich persönlich muss ich sagen, ich glaube, es hat 20 Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bewege ich mich in der Region wie ein Fisch im Wasser. Ich sehe zwar nicht vielleicht so aus wie die Menschen, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich habe einen Zugang und es kostet mich jetzt nicht so Anstrengungen, mich auf die Kultur einzulassen, mich in der Sprache zu bewegen. Das hat lange gedauert.
Wie gut können Sie Arabisch?
Welches Arabisch?
Das muss jemand anders beurteilen. Ich kann mich mittlerweile sehr gut verständigen in der Region. Ich kann es vielleicht auch am Telefon eine Minute lang so tun. Naja, obwohl, nein, vielleicht
muss man es jetzt übertreiben. Könnten Sie auch in einer arabischen Talkshow Arabisch sprechen?
Das könnte ich tun. Also ich glaube, dass ich die Sprache mittlerweile ganz gut kann, aber das könnte ich tun. Das habe ich auch schon mal gemacht. In Nachrichtensendern vermeide ich das aus folgendem Grund. Es sei denn, es geht um Themen, die jetzt nicht hohe Politik sind, aber mein Thema ist ja meistens dann die aktuelle Politik. Ich habe die Erfahrung gemacht bei den Arabisten, bei denjenigen, die Arabisch gelernt haben. Es gilt für Journalisten, es gilt aber auch für Diplomaten zum Beispiel. Die sagen dann oft nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie können. Und das macht einen großen Unterschied. Ja. Das beeinflusst ihr Denken, das beeinflusst ihre Rolle und das beeinflusst ihr Auftreten. Ich denke, gerade in den Medien ist es auch wichtig, dass man sich auf sicherem Terrain bewegt und nicht den Dritten Weltkrieg auslöst, weil man irgendwie was Falsches sagt. Die Araber haben großes Verständnis dafür und freuen sich auch darüber, dass man irgendwie als Europäer Arabisch spricht. Aber man sollte auch Talkshows oder auch politische Gespräche nicht als Übungssitzung für Orientalisten gebrauchen, ja, oder missbrauchen, weil das ist, wird dann, also wenn ich mit Arabern zu tun habe, die wesentlich besser Englisch sprechen als ich Arabisch, dann spreche ich natürlich die Sprache, ja, die wir alle am besten beherrschen. Ja. Mhm. Aber ansonsten, ich führe ja auch in meinen Dokus auf Arabisch durch die Sendung und ich spreche Arabisch täglich, weil bei uns im Team, bei Zenit, bei der Kernet Foundation, werden 3 verschiedene arabische Dialekte regelmäßig gesprochen. Mhm. Und für mich ist es völlig normal, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Englisch, Deutsch und Arabisch abwechselnd zu sprechen. Und das macht auch einen Unterschied. Und das war sicher nicht so, als ich studiert habe. Also als ich studiert habe, da habe ich mir wirklich einen schmalen Fuß gemacht. Da war gerade Fußball-WM und da habe ich mit einem guten journalistischen Verständnis immer ahnen können, was in diesen Zeitungsartikeln drin stand, die wir übersetzen mussten. Mein Arabisch-Dozent hat es mir auch, der hat es kapiert, der hat verstanden, wie ich arbeite, aber hat es mir durchgehen lassen, weil er es sympathisch fand. Aber es hat nicht dazu beigetragen, dass ich aus dem Studium rausgegangen bin und wirklich gut Arabisch konnte, sondern das hat, gerade das Sprechen, das hat dann, also eigentlich hat alles, was ich gelernt habe, den Nahen Osten, hat nach meinem Studium begonnen, aber ich habe mich dann in vielen Punkten wieder an Dinge erinnert, die ich im Studium gelernt habe. Das betrifft zum Beispiel insbesondere die arabische Literatur, aber auch so bestimmte Anekdoten, die ich nie vergessen werde, weil das einfach so das Erste war, was ich über die arabische Welt in meinen Kursen und Seminaren gelernt habe.
Ja, ganz kurz anschließend noch an den Zenit-Werbeblock, den ich auch nur unterstreichen kann, weil ich, wie gesagt, auch schon kurz in dieser Kaderschmiede im Rahmen eines Praktikums war. Wir haben über den syrischen Mukhabarat jetzt gerade kurz gesprochen und in 2 Wochen haben wir auch Dr. Noura Shalati hier zu Gast. Sie hat sich unter anderem damit beschäftigt, wie die Verstrickungen zwischen der Stasi und dem syrischen Mukhabarat waren. Und da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Genau. Und meine letzte Frage, da möchte ich einmal von der Zenit-Website auch zitieren. Da steht in der Selbstbeschreibung unter anderem: Wir berichten vorausschauend über bedeutende Trends und Entwicklungen, bevor sie weltweit Schlagzeilen machen. Und wir möchten am Ball bleiben, wenn die Aufmerksamkeit der Massenmedien wieder nachgelassen hat. Welche Themen, oder gibt es vielleicht ein spezifisches Thema, was Sie da im Kopf haben, was jetzt gerade komplett unter den Tisch fällt, wo eigentlich das Medien-Spotlight drauf liegen müsste, wo deutlich mehr Aufmerksamkeit liegen müsste? Gibt es da ein spezielles Thema? Also aktuell, jetzt habe ich es gerade nicht hier, aber bei der aktuellen Zenit-Ausgabe ist es das Rote Meer und alles, was damit zusammenhängt, fand ich auch super spannend. Allein die anliegenden Länder und die dortige Kultur.
Ja, also definitiv die Rotmeerregion, Sudan, das sind Themen, die so entscheidend sind, auch für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft Europas. Mhm. Rohstoffe, Wirtschaft, Geopolitik, Migration. Das, ich glaube, dass da sehr wenig Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Aber ich glaube auch tatsächlich das Thema Gaza. Wir werden in der nächsten Ausgabe, da steckt der Teufel im Detail, mit den Szenarien für Gaza beschäftigen, weil natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass das Thema aus den Nachrichten verschwunden ist. Aber die Bereitschaft, sich wirklich mit den Zusammenhängen, die dort sich entfalten, auseinanderzusetzen, die nimmt dann schnell ab, wenn es immer wieder hört, ja, es wurden Verhandlungen geführt, sie sind gescheitert, diese konnten sich nicht darüber einigen und die anderen haben dem nicht zugestimmt. Ja, also es gibt eine Ermattung und eine Ermüdung, was diese Kriegsberichterstattung betrifft und auch was die Bereitschaft der Menschen betrifft, sich mit diesen ganzen Verhandlungen und Szenen, Auseinandersetzungen irgendwie zu beschäftigen. Und deswegen wollen wir darauf schauen. Wir haben im vergangenen Jahr, glaube ich, ungefähr vor einem Jahr haben wir schon einen starken Israel-Palästina-Schwerpunkt gemacht. Da haben wir uns und ich glaube, das waren wir wirklich die Einzigen in der deutschen Medienlandschaft, die das gemacht haben, gesagt, wie schauen eigentlich alle anderen Länder auf der Welt auf diesen Konflikt? Und wie schauen insbesondere die Länder des sogenannten globalen Südens, ein Begriff, den ich problematisch finde, aber den wir mal der Einfachheit halber hier stehen lassen, von Mexiko bis Indonesien, auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Das zahlt wieder auf die Frage ein, deutsche Haltung, deutsches Image, wie sehen die anderen Staaten das? Und wir haben eben auch, wir sind mit der Idee oder mit der Frage daran gegangen, gibt es so etwas wie eine Haltung des globalen Südens, des Rests der Welt zum israelisch-palästinensischen Konflikt und mussten dann, nachdem wir wirklich sehr viele Länder einzeln uns angeschaut haben, zu dem Schluss kommen, nein, gibt es nicht. Es gibt auch Tendenzen, aber fast jedes Land auf der Welt, zumindest jedes der Länder, mit denen wir uns beschäftigt haben, hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Prioritäten und seine eigenen kuriosen Verwicklungen mit dem Nahostkonflikt. Egal, ob sie nach Kolumbien, Argentinien, Südafrika, Indien oder Indonesien schauen. Und den Luxus können wir uns als Zenit leisten. Wir müssen keine großen Auflagen machen, wir müssen nicht das Massenpublikum bedienen. Und deswegen richten wir uns an Menschen, die sich Zeit nehmen wollen und die Interesse daran haben, sich, wie wir jetzt hier, eine Stunde lang mit Zenit und dem Nahen Osten zu beschäftigen.
Wir wünschen ganz viel Erfolg, glaube ich. Das wünschen wir beide,
ja.
Ihnen und Ihrem Team. Und vielleicht gibt es ja mal Anlässe, über eine friedlichere Situation zu schreiben.
In der Tat, das mache ich gerade, weil ich gerade an einem Buch arbeite über den Kampf um den Frieden im Nahen Osten und mal eine andere Geschichte erzählen möchte. Nicht die Augen verschließen vor der Realität, aber auch mal zeigen möchte, wie eigentlich Frieden in den nahöstlichen Staaten und in der Region in den letzten Jahrhunderten funktioniert hat und möglicherweise auch funktionieren kann.
Wann kommt das raus?
Das müsste ein Renner werden, ne?
Das weiß ich nicht, aber ich bemühe mich auf jeden Fall, das möglichst unterhaltsam zu gestalten. Der Verlag hat es, glaube ich, noch nicht angekündigt, aber ich denke mal, dass wir zur Frankfurter Buchmesse damit rauskommen.
Okay, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank.